Also sich vornehmen, sich an die Träume zu erinnern und direkt nach dem Träumen kurze Notizen machen, welche Gedanken mir zuerst durch den Kopf gehen. Und dann werde ich immer mehr feststellen, dass ich mich an meine Träume erinnere. Also man kann sich das vornehmen.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Willkommen zu einer weiteren Folge 50 Minuten. Heute soll es um den Traum und den Träumenden gehen. Durch die Folge leiten euch heute Jenny und ich. Mich, Marie-Louise, kennt ihr schon aus den vorherigen Folgen. Ich arbeite selbst psychotherapeutisch und war einige Jahre in der Psychotherapieforschung tätig.
Ich bin Jenny und war ebenfalls viele Jahre in der Forschung. Auch ich arbeite psychotherapeutisch. Wir beide sind Alumni der EPU.
Wenn wir schlafen, träumen wir. Ja, tatsächlich, wir alle. Da ist sich die Wissenschaft mittlerweile sicher. Nicht immer können wir uns erinnern, was wir geträumt haben. Und nicht jeder achtet überhaupt darauf, was er oder sie träumt. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr Vielträumer? Schreibt ihr vielleicht sogar Traumtagebuch? Oder wann habt ihr denn das letzte Mal jemandem von einem eurer Träume erzählt? Sind solche Fragen überhaupt wichtig? Immerhin heißt es auch, Träume sind Schäume. Möglicherweise sind sie einfach nur neuronaler Überschuss. Das, was nachts passiert, weil das Gehirn keine Daumen hat, die es drehen kann, wenn gerade nichts zu tun ist.
Doch was im Schlaf passiert, ist nicht unbedingt Zufall. Die Psychoanalyse rückte im letzten Jahrhundert Träume wieder mehr in den Fokus von Untersuchungen. Doch auch sie ist sich nicht einig, welche Funktion und welche Bedeutung das Träumen genau hat und auf welche Weise es funktioniert. Worin sie sich aber sicher ist, dass Träume eine Funktion und Bedeutung haben. Sei es für den Erhalt wichtiger Fähigkeiten unserer Psyche, wie Gedächtnisleistung und emotionale Regulierung, also ganz zentrale Dinge, die unser Selbst zusammenhalten. Aber auch innerhalb der Psychotherapie, zum Beispiel als Möglichkeit, gemeinsam ein besseres Verständnis zu erlangen.
Moment, wie soll man sich das vorstellen? Freud machte ja seinen prominenten Auftakt dazu, den er selbstbewusst die Traumdeutung nannte. Darin formuliert er viele Überlegungen, wie Träume zustande kommen und wie die von PatientInnen verstanden werden können und sollten. Die Traumdeutung von Freud erschien 1900. Hat sich seitdem so wenig zum Thema Traum und Psychotherapie getan? Wir gehen heute einer Entwicklung in der Traumforschung nach, die auch mit einem generellen Paradigmenwechsel der Psychoanalyse einherging. Ursprünglich ging es um die Idee, es müssten Probleme gelöst werden, die in den PatientInnen allein liegen. Mittlerweile hat sich die Haltung durchgesetzt, die eine gemeinsame Beziehung und deren zentrale Bedeutung in den Fokus rückt. Vor diesem Hintergrund gab es auch einen Perspektivwechsel im Umgang mit erzählten Träumen in der Therapie.
Schon mit Freud wurde die Unterscheidung zwischen latentem Traum und manifestem Traum eingeführt, wobei er die eigentliche Aufgabe darin sah, sich in der Psychoanalyse mit dem latenten Traum zu befassen. Das ist ganz wörtlich zu verstehen. Der latente Traum besteht aus unbewussten, geheimen Wünschen, Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen, die aber nicht bewusst werden dürfen. Hier kommt der manifeste Traum ins Spiel, nämlich der Teil des Traumes, an den wir uns erinnern und den wir erzählen können. Dieser kann sozusagen als Kompromiss verstanden werden, nämlich zwischen der Erfüllung dieser geheimen Wünsche und der notwendigen Zensur. Die sogenannte Traumzensur dient dazu, dass Scham, Schuld und andere komplizierte Emotionen nicht bewusst werden. Freud legte also nicht so viel Wert auf das, was im Traum passiert oder erzählt wird, sondern auf das, was gewissermaßen darin verborgen ist. So würden wir laut Freud nicht einfach von einem Waldspaziergang träumen, weil wir so gerne im Wald spazieren gehen, sondern damit wir die Bäume selbst nicht sehen. Analytikerinnen dagegen sollten den Wald lichten, dem Träumenden das Geheimnis entreißen. Bis hierhin bleibt der Traum also etwas, was nur aus dem Träumenden selbst entsteht und zu verstehen ist. Andere PsychoanalytikerInnen nach Freud, so zum Beispiel Alfred Adler, Carl Gustav Jung oder Harald Schulz-Henke, widersprachen dieser Ansicht. Sie gingen davon aus, dass der Traum, so wie sein Inhalt, auch eine kompensatorische Funktion habe. Also das, was im Traum erscheint, wird im Wachsein ausgespart, weil beispielsweise eine Auflösung eines Dilemmas möglicherweise zu unangenehm oder schwierig ist. Damit kann auch der Wald selbst symbolisch für etwas Unbewusstes stehen. Vor allem aber wird im Traum immer wieder versucht, ein bestimmtes Problem zu lösen. Damit sorgt der Traum dafür, dass uns das Problem nicht aus dem Schlaf reißt. Thomas French hingegen hielt es eher für eine Ausnahme, dass wir im Traum innere Konflikte tatsächlich lösen. Vielmehr würde der Traum diese, durch weniger schwierige Konfliktszenarien ersetzen. Ein Waldspaziergang täuscht uns somit eine Lösung unseres unbewussten, schwierigeren Konfliktes nur vor. Alfred Bion hingegen war der Meinung, dass Träumen eigentlich nur ein nächtlicher Spezialfall von einem träumerischen Zustand ist. Dieser kann jederzeit und im Wachzustand stattfinden. Bion nahm an, dass Zustände der Patientinnen im Traum bildhafte und wortlose Darstellungen sind. Durch den erzählten Traum werden die Zustände in verstehbare, sprechbare Worte verwandelt. Das geschieht gemeinsam mit den AnalytikerInnen. Auch hier steht das Problemlösen im Zentrum. Damit liegt der Fokus nicht nur auf der kognitiv-emotionalen Verarbeitung, also Problemlösung, sondern vor allem auf einer gemeinsamen kognitiv-emotionalen Verarbeitung. Hier setzen auch psychoanalytische TraumforscherInnen neuerer Zeit an, zum Beispiel Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin. Sie rücken die Beziehung und deren Gestaltung immer mehr in den Vordergrund des Verstehens von Träumen. Einerseits die innerhalb des Traums, zwischen den geträumten Personen und Dingen. Andererseits auch die im therapeutischen Feld. Gehen doch beide, Patientin und AnalytikerIn, mit jeweils sehr individuellen Vorstellungen über Träume in die gemeinsame Behandlung und entwickeln, wie Ulrich Moser sagt, eine gemeinsame Traumkultur.
Es gibt also viele verschiedene Erklärungen, was Träumen ist und wie es funktioniert. Und dennoch können wir uns fragen, sind Träume lediglich zufälliges Neuronenfeuer im Gehirn und könnten daher gar keine Bedeutung haben? Darüber sprechen wir heute mit Tamara Fischmann. Sie ist Professorin an der IPU und forscht seit vielen Jahren zum Schlaf und zum Träumen. Herzlich willkommen, Tamara Fischmann.
Frau Fischmann, was ist es, was wir Traum nennen? Sind Träume mehr als zufällige Bilder in unserem Kopf? Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, Träume sind quasi dazu da, den Kopf zu reinigen und sind dafür da, um überflüssiges Material zu entsorgen.
In gewisser Weise stimmt das schon. Also wir träumen auch über Tagesreste, Dinge, die wir tagsüber vielleicht nicht so gut verarbeiten konnten, weil wir können ja das, was wir wahrnehmen, das können wir ja in der Blitzschnelle, was da alles auf uns einströmt, gar nicht alles gut verarbeiten. Das wird ins Unbewusste verdrängt und kann als Tagesrest wieder auftauchen. Und gerade wenn es ein konflikthaftes Thema berührt, was im Tagesrest dann auch vorhanden ist. Also das konflikthafte Thema findet da irgendwas im Tagesrest, wo es sich dranhängen kann, das Unbewusste, dann tut es das und das werden wir dann auch träumen. Und von daher ist Ihre Frage, ob wir Alltagsprobleme, also den Kopf so ein bisschen aufräumen, gar nicht so falsch.
Tagesrest wäre jetzt was wir am Tage erlebt haben und was genau. Wir mit in die Nacht nehmen. Mhm.
Dass sowas so an uns vorbeirauscht, weil wir können ja nicht alles gleichzeitig immer wahrnehmen und bearbeiten. Und das kann ein Tagesrest sein, das kann eine Begegnung mit jemandem sein, der mich an irgendjemand erinnert. Aber ich kann das jetzt gerade nicht verarbeiten und dann kann das in Träumen wieder auftauchen.
Also wozu träumen wir?
Wozu ist eine gute Frage. Also ich wollte gerade sagen, das gibt uns Möglichkeiten, Zugang zum Unbewussten zu kriegen, wie ich es gerade so ein Stück weit erläutert habe. Problemlösungsstrategien weiterzuentwickeln, Kreativität zu befördern, Affektivität, also unsere Affektlage und unsere Emotionslage besser zu regulieren. Dafür träumen wir.
Das würden Sie also sagen, dass wir unseren Träumen mehr Aufmerksamkeit schenken sollten?
Immer. Also ich schenke meinen Träumen sehr viel Aufmerksamkeit. Ich arbeite, also quasi, vor 30 Jahren habe ich begonnen, mich mit Träumen, also empirisch auch so ein Stück weit zu beschäftigen. Damals haben wir, das ist jetzt wirklich genau 30 Jahre her, haben wir uns mit dem subliminalen Processing, also Prozessieren, beschäftigt und dann haben wir Probanden ins Labor gelegt, EEG-Aufnahmen von dem Schlaf und haben die REM-Phasen beobachtet. Vor dem Einschlafen haben wir den Probanden subliminal akustisch oder sprachlich, also akustisch, also gehört oder auch in Form von Bildern subliminal, das heißt unter der Wahrnehmungsschwelle etwas gezeigt oder haben sie sich angehört und wir haben dann in den Träumen, die sie uns hinterher berichtete, also als wir sie geweckt haben, geguckt, wie verändern sich quasi Inhalte, die sie gehört oder gesehen haben, die irritierend vielleicht auch waren, im Traum und haben so also quasi ein Stück von Verschiebung, Verdichtung untersuchen können. Das war so, so habe ich begonnen, mich mit Träumen zu beschäftigen, und das war schon ziemlich faszinierend, ja.
Und haben Sie dann auch Veränderungen festgestellt?
Ja, also wir haben, also es wirklich, es war wirklich eine tolle Untersuchung. Also das war, wir haben also zum Beispiel, also es gibt ja immer zwei Experimentalanordnungen, um zu sehen, unsere Frage gut zu beantworten. Und in einem haben wir zum Beispiel eine Szene, im Schloss eines Prinzen und eine Prinzessin, die auf einem Ball getanzt haben und so weiter, und haben dann hinterher die Träume angeguckt, ob wir Elemente von dieser Traumgeschichte, die wir subliminal gegeben haben, in den Träumen wiederfinden würden. Und als Gegenstück, als Kontrollvariante, haben wir denen einen Text, also etwas, eine Geschichte erzählt in einer Sprache, die es gar nicht gibt. Ja, Wedonge, keine Ahnung, wir haben Worte erfunden, die von der Wortlänge genauso lang waren wie die Sätze in der Schlossgeschichte, und haben dann also festgestellt, dass die Probanden, die nicht zu verstehbaren Elemente, die haben viel mehr versucht zu träumen und waren also quasi in ihrer Emotionalität waren die viel aufgebrachter, weil die nicht, die konnten das ja gar nicht lösen, weil die konnten ja nicht verstehen, was da ist. Das war die eine Geschichte, und das mit dem Schloss, da tauchten tatsächlich ganz viele Elemente von Tanzgesellschaften, Partys und ich weiß nicht was in den Träumen auf.
Also hat sich das eins zu eins so wiedergefunden, wie sie es eigentlich...
Nicht eins zu eins, aber man konnte Elemente wiederfinden. Und wir konnten sehen, also wie die Elemente sich verändert haben. Es gab ganz viele verschiedene Versuchsanordnungen, wo wir Traktoren mit dreieckigen Rädern zum Beispiel gezeigt haben. Und dann haben wir geguckt, wie viele Dreiecke tauchen dann hinterher in den Träumen auf und so weiter. Ja, aber das ist lange her.
Sie haben gerade gesagt, dass die Probanden, die Texte gehört haben, die eigentlich nicht verstehbar waren, in den Träumen emotionaler aufgewühlt sind.
Also da hat man viel mehr Ärger und Affektivität gespürt, weil sie ihr Problem nicht haben lösen können. Also da gab es etwas, das habe ich subliminal wahrgenommen irgendwie. Ich versuche daraus irgendwie eine Geschichte zu machen, aber es gelingt mir nicht, weil es ergibt leider keinen Sinn. Und das, also dieser Ärger darüber, dass der... den konnten wir da wiederfinden. Also in den affektiven Wörtern, in der Art und Weise, wie es erzählt wurde, wie häufig der Traum zum Abbruch kam und so weiter.
Aber da stoßen Sie ja schon was an, oder da steckt ja schon was drin, nämlich dass Träume auch vielleicht dazu da sind, Probleme zu lösen, also als Funktion von Träumen, dass die Problemlöser sein können. Würden Sie sagen, dass sich das Verständnis des Traums da über die Zeit verändert hat? Gab es mal andere Zuschreibungen, oder ist es schon also immer so?
Wenn man ganz historisch zurückgeht, dann hat man ja gedacht, dass Träume Prophezeiungen sind. Das würde man heutzutage so nicht mehr sagen. Und Problem lösen, wir lösen keine Probleme in dem Sinn, sondern wir entwickeln in unseren Träumen eher Problemlösestrategien. Und was hat sich noch verändert? Also ich meine, originale Idee von Freud war ja, dass es Wunscherfüllungen sind. Also ne, Dinge, die ich mir im realen Leben so nicht erfüllen kann, weil sie verpönt oder verboten oder was auch immer sind, dass im Traum, also tue ich meine Wunscherfüllungen träumen. Und ich glaube, davon ist man so ein Stück weit weggekommen, mehr Richtung hin Problemlösestrategien und Affektregulierung, würde ich sagen. Ja.
Also was bringt es uns, die Bedeutung in Träumen zu suchen?
Okay, das, was Sie jetzt irgendwie ansprechen, das ist mehr der klinische Umgang mit Träumen, also wie wir sie auch vielleicht so in Psychotherapien machen und wo wir dann Assoziationen zu den Träumen, zu einzelnen Elementen von Träumen, um zu sehen, welche unbewussten Konflikte da wieder auftauchen und welche Emotionen sie wecken, wie gut sie gelöst werden und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, das wäre Bedeutung von Träumen. Also hat das eine bestimmte Bedeutung für mich? Das kann man wirklich nur mit dem Probanden, mit dem Patienten, mit dem Menschen, der geträumt hat, lösen über diese Assoziationen. Also kann man dann über Assoziationsketten hinkommen zu konflikthaften Themen oder traumatischen Themen und so weiter. Dann gibt es natürlich noch die empirische Erforschung von Träumen, die ganz anders geht. Da kann man ja nicht, da haben wir vielleicht Traumtagebücher oder wir haben Weckungen, wo wir die Probanden aufgeweckt haben. Mit denen machen wir natürlich keine klinische Untersuchung. Zumal ich ja auch fast gar nichts von denen weiß. Ne? Also das ist eine unterschiedliche Herangehensweise, wie ich mit Träumen umgehe. Das empirische Vorgehen ist mehr so Theorien zu überprüfen oder Hypothesen, die ich aufgestellt habe. Welche Funktion hat ein Traum, biologisch, psychologisch oder so weiter. Ja.
Daran würde sich so ein bisschen unsere Frage anschließen, warum Träume eigentlich für die Wissenschaft so relevant sind.
Wissenschaft ist viel. Also wir können die Neurowissenschaften nehmen, warum sind sie dafür relevant? Wir können die Psychoanalyse oder die Psychologie nehmen. Also in der Psychoanalyse und Psychologie ist einmal, dass man sie in der Psychotherapie verwenden kann, wie ich gerade vorhin schon so ein Stück weit gesagt habe. Und wir können also quasi von der psychologischen Seite her Menschen dabei helfen, Konflikte und verborgene Motivationen zu erkennen und zu bearbeiten zum Beispiel. Dafür ist es relevant. In den Neurowissenschaften, da würden wir eher gucken, wie die Gehirnaktivität im Traumzustand ist und quasi mehr Wissen über neurobiologische Grundlagen für Bewusstsein und Wahrnehmung und so weiter zu erfassen. Und da kann man auch über die Träume gehen, also zu gucken, in welchen Bereichen, welche Gehirnaktivitäten, welche Gehirnbereiche werden involviert. Wir gucken dann, also werden emotionale Gehirnareale mehr motiviert in Träumen. Was sind die Grundlagen? Wann hören Menschen auf zu träumen? Das kann man alles über die Neurowissenschaften. Man kann auch also Untersuchungen machen über Gedächtnisbildung, Konsolidierung von Gedächtnis und Rekonsolidierung von Gedächtnis kann man auch über. Also das ist die Relevanz für die Wissenschaft, würde ich sagen.
Und was würden Sie sagen, ist davon für die psychoanalytische Forschung relevant geblieben?
Einmal kann man sehr schön Freuds Hypothesen, die er aufgestellt hat, kann man empirisch beforschen mit den Träumen. Jetzt, wo wir das FMRT haben, das EEG haben, ne, also da gibt, kann man gucken, mehr erforschen als nur die psychologisch-hypothetischen Annahmen, die Freud hatte, die kann man darüber beforschen. Also zum Beispiel haben wir ein Projekt an der IPU, wo wir die biologische Funktion von Träumen, als unabhängig von der psychologischen, ne, wo man dann Hypothesen aufstellen kann, dass wenn ein Mensch nicht träumt, dass seine Gedächtnis, seine emotionale Gedächtnisleistung, aber auch seine Gedächtnisleistung per se geringer wird, wenn jemand nicht träumt zum Beispiel. Und von daher, für die Psychologie ist das natürlich auch Gedächtniswahrnehmung, ist das auch von Relevanz.
Aber dann gibt es tatsächlich Personen, die nicht träumen?
Ja, also es gibt bestimmte, nach einem Infarkt, zum Beispiel im Gehirn, wenn bestimmte Gehirnareale durch einen Infarkt lediert wurden, dann kann es sein, dass dann also die Fähigkeit zu träumen aufhört. Wobei man da wieder das wissen Sie wahrscheinlich alle, also man hat lange angenommen, dass die REM-Phasen, die Rapid Eye Movement-Phasen während des Schlafzyklus eigentlich Träumen sei. Das stimmt so nicht, sondern das sind zwei dissoziierbare Elemente. REM-Träume, also Träume, die aus dem REM-Schlaf schlafen, die sind meistens emotionaler, narrativer, floraler, also bunter und angereicherter. Die aus den anderen Phasen, die sind karger insgesamt, Einwortsätze an Träumen. Aber wir träumen in allen Phasen des Schlafzykluses. Genau, und dann gibt es also wirklich Charcot-Wilbrandt-Syndrom, also dass die aufhören zu träumen, wenn bestimmte Gehirnareale nicht mehr funktionsfähig sind bei erhaltenem REM-Schlaf. Und dann kann man gucken eben, das ist das, was wir in den biologischen Funktionen von Träumen machen, dass wir genau solche neurologischen Patienten uns anschauen und gucken, worin unterscheiden sich Träumer von Nichtträumern. Ne?
Aber es gibt ja auch viele Menschen, die von sich sagen, sie träumen nicht.
Sie erinnern sich an ihre Träume nicht, würde ich dann immer sagen. Sie träumen alle.
Also alle Menschen träumen, aber wenn jemand sagt, er träumt nicht, dann würde es eher bedeuten, dass er sich nicht erinnert.
Wahrscheinlich. Also davon würde ich ausgehen. Das ist natürlich ein subjektives Erleben. Aber ich bin mir sicher, dass auch diese Menschen, wenn die das beobachten, ihre Nächte, werden sie Nächte haben, wo sie besser geschlafen haben und Nächte, wo sie weniger gut geschlafen haben. Und in den weniger gut geschlafenen Nächten würde ich vermuten, da träumen sie weniger. Unruhigerer Schlaf und so weiter.
Und was wäre so ein Tipp an Nichtträumer?
Nichtträumer.
Die gerne träumen möchten?
Also ich sage immer, also sich vornehmen, sich an die Träume zu erinnern und direkt nach dem Träumen kurze Notizen machen, welche Gedanken mir zuerst durch den Kopf gehen. Und dann werde ich immer mehr feststellen, dass ich mich an meine Träume erinnere. Also man kann sich das vornehmen, dass man sich an seine Träume erinnert. Ich bin auch nicht so ein guter Traumerinnerer gewesen, aber seitdem ich mich halt mit Träumen mehr beschäftige, träume ich interessanterweise mehr. Und was auch sehr süß ist und schön ist, die meisten Analysanten, die hier in die Praxis kommen, die wissen ja, dass Psychoanalytiker immer sehr an Träumen interessiert sind und die träumen dann plötzlich ganz viel und erzählen ganz viele Träume quasi als Geschenk an den Analytiker oder die Analytikerin.
Ja. Und wie, Sie sind ja auch Psychoanalytikerin, wie gehen Sie denn mit Träumen in der Psychotherapie um? Hat sich da aus Ihrer Forschungserfahrung vielleicht was verändert oder was nutzen Sie aus Ihrem Wissen?
Also quasi zu Beginn meiner analytischen Ausbildung bin ich mit Träumen so umgegangen, wie man das in der Psychoanalyse macht mit den Assoziationen. Was fällt Ihnen dazu ein? Ne? Die und die Elemente. Ich mache mir meine eigenen Gedanken, ich gebe eine Interpretation, eine Deutung, gucke dann, wie der Patient darauf reagiert. Dann habe ich mich natürlich empirisch lange Zeit mit Träumen beschäftigt und habe es gibt Methoden, mit denen man den Traum, den manifesten Traum, also das Traumnarrativ nehmen kann und gucken kann, was passiert in dem Traum? Wie sieht es mit der Problemlösungsfähigkeit aus? Wie sieht es mit der Affektregulation in dem Traum aus? Das ist das ZDPCS, das Zurich Dream Process Coding System von Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin. Die haben das, der geträumte Traum. Und da nimmt man den manifesten Traum, also das Traumnarrativ. Jetzt, wenn Sie so ein bisschen in Psychoanalyse bewandert sind, ist natürlich der manifeste Traum was ganz anderes als der latente Traum. Also der Traum, den ich tatsächlich geträumt habe. Und es geht ja uns immer ein bisschen darum, an die latenten, also den latenten Inhalt ranzukommen. Auch wenn ich mir nur den manifesten Traum angucken kann. Das mache ich über die Assoziation in der klinischen Situation. Und wenn ich mir aber nur Traumnarrative, manifeste Traumnarrative, dann gehe ich natürlich von der Annahme aus, dass da schon viel Traumarbeit geleistet wurde. Weil ich ja bewusst nur das erzählen kann, was ich zulassen kann. Moralisch, von meiner Persönlichkeit her, von schambesetzten Themen und so weiter. Und da ist Traumarbeit passiert. Und wenn man dann mit diesem Mosaischen System an die Träume herangeht, dann wird man aufmerksam auf verschiedene Elemente. Also wir nehmen den Traum und übersetzen sie ihn ins Präsens, so als würde er gerade geträumt werden. Und dann bin ich wie so ein Filmdirektor und guck mir die einzelnen Szenen an. Wo ist ein Schnitt? Wann muss ich die Bühne neu besetzen? Ne? Und diese Interrupts, also diese Unterbrechungen der verschiedenen Situationen sind immer Hinweise für, dass die Affektlage entweder zu bland wird und da passiert gar nichts mehr oder sie wird zu heiß und der Träumer muss schnell umschichten und eine neue Szene entwickeln, damit er wieder seine Affekte regulieren kann. Und so kann ich, und das benutze, also dieses Wissen, das ein Psychoanalytiker, der jetzt einfach nur in Ausbildung ist und sowas noch nie gemacht hat, der wird das nicht benutzen können, aber ich höre die Träume meiner Patienten ein Stück weit auch nach dem Mosaischen Prinzip, also von Affektregulation und Problemlösungsfähigkeiten.
Sie haben jetzt von Traumarbeit die ganze Zeit gesprochen. Was meinen Sie damit?
Verdichtung, Verschiebung. Ne? Also quasi das, was ich tatsächlich träume, das verdichtet sich in meiner, ne? Die Traumarbeit, das sind verschiedene Abwehrmechanismen, die auftreten, wenn der latente zum manifesten Traumnarrativ verwandelt wird quasi. Also das, was ich denken kann, das, was ich bewusst zulassen kann, das ist Traumarbeit. Also nicht nur, aber das ist es, ne?
Und wer macht diese Arbeit?
Wir in unseren Träumen. Das macht unsere Psyche. Weil, also wir wollen ja, man will ja ruhig schlafen. Man will, dass es einem gut geht. Man möchte nicht aufgewühlt auch noch durch die Nacht gehen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass das, was an latenten Inhalt bewusst werden will, das hat ja einen Grund, warum es ins Unbewusste verdrängt wurde, das müssen wir so bearbeiten, dass wir weiter schlafen können. Und das ist Traumarbeit.
Das wäre dann der Versuch der Problemlösung.
Ja, zum Beispiel.
Von dem wir gesprochen haben.
Genau, ja, auch. Mhm. Affektregulation halt. Ne? Also meine Affekte in so einem Level halten, dass es mir gut geht.
Was Sie auch angesprochen hatten jetzt in Ihrer Erzählung, in der Arbeit mit Ihren Patientinnen, ist, dass diese Problemlösungsversuche natürlich einerseits in den Patientinnen selber stattfinden, aber dass sie auch andererseits, dass es auch ein gemeinsamer Prozess ist.
Ja.
Also, dass Sie gemeinsam darüber sprechen, dass Sie Ihre Gedanken mit einbringen, dass da eigentlich was ganz Neues kreiert wird im Gespräch miteinander.
Naja, wir versuchen gemeinsam dahin zu kommen, was den Patienten in dem Moment bewegt hat, dass er sich ja, die Schwierigkeit ist, das ja sich bewusst zu machen und es zu verbalisieren, es quasi in ein Narrativ auch so zu bringen, dass es zu meinem Lebensinhalt passt. Und gemeinsam mit dem Analytiker versuchen wir eine Konstruktion von einem Narrativ, von einem Problem, von einem Konflikt zu erarbeiten, das quasi die Einsicht fördert, warum mich das jetzt so irritiert, warum ich mich darüber immer so aufrege, warum ich da Angst bekomme. Das versucht man gemeinsam zu bearbeiten.
Inwieweit spielt denn die Beziehung zwischen Patient und Analytiker dabei eine Rolle?
Ist eine wichtige Rolle. Also man sollte schon ein gutes Einvernehmen haben, versuchen, die gleiche Sprache zu sprechen, damit man überhaupt miteinander sprechen, auch streiten kann, ne? Also auch Konflikte austragen kann. Und ich glaube, was Sie da ansprechen, ist nicht nur die Beziehung, sondern auch die Übertragung, das Übertragungsgeschehen innerhalb. Ne? Das muss also quasi, das spielt eine große Rolle, wenn man mit Träumen arbeitet.
Ja, ich denke daran, wenn Sie von Traumarbeit sprechen, es klingt so, als würden Sie davon ausgehen, dass jemand einen Traum erzählt und er würde ihn Ihnen genauso erzählen wie seiner Mutter oder seiner Partnerin oder, und ob es da Unterschiede gibt in der Traumerzählung und in dem, was man erinnert.
Also ich denke, es kommt immer darauf an, wem man das erzählt. Also wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir Patienten im Verlauf ihrer Psychotherapie untersucht haben über ein Jahr lang. Sage ich jetzt mal. Und es gibt den klinischen Therapeuten, der mit dem Patienten arbeitet. Und wir haben diese Patienten zum Teil auch ins Schlaflabor gelegt. Und da haben wir Weckungen gemacht. Und die Träume, die ich in Weckungen kriege, die der Patient mir erzählt, sind vom Narrativ nicht so saftig, sage ich jetzt mal, wie er das der Therapeutin. Aber wir haben dann die Träume, die aus derselben Phase der Therapie stammten, wie die Untersuchung im Labor, uns angeschaut und haben quasi jetzt klinisch inhaltlich die Therapeutin und wir halt die experimentell erhobenen Träume. Und klar, da geht es dann viel um, ich wurde hier angestöpselt und dann kamen sie herein und ne, so zu, also das, diese Art von Tagesrest dann. Und das heißt, aber die Art und Weise, was dann noch kommt und was zwischen den Zeilen erzählt wird, auch mir als empirischen Forscher, hatte dann doch schon Ähnlichkeit mit den konflikthaften Themen, die gerade in der Therapie behandelt wurde. Aber es wurde natürlich ganz anders erzählt und anders verpackt. Ne? Klar, ich glaube, wenn man jemanden gut kennt, erzählt man mehr und anders, als wenn es ein Wildfremder ist, der mich nach meinen Träumen fragt. Ja.
Aber so, dass Sie sagen würden, die Bedeutung des Traumes und vielleicht auch die Funktion des Traumes wird gemeinsam in der Therapie gemacht oder findet sich nachträglich in der gemeinsamen Deutung oder im gemeinsamen Verstehen?
Jede Deutung, egal ob es jetzt zum Traum ist oder einfach nur beim Patienten, ist eine Rekonstruktion oder eine Konstruktion an sich. Das ist nicht die Wahrheit, wie sie wirklich geschehen ist, ne? Sondern die ist subjektiv und da wird etwas gemeinsam konstruiert. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Elemente, wie hilfreich das für den Patienten ist, wie hilfreich das für den Therapeuten ist, zum Verständnis, ja, also für wie ein Patient mit Trennungen, mit Verlusterfahrungen und so weiter umgeht, ohne dass er sie vielleicht als solche schon benennt. Aber in der gemeinsamen Arbeit kann ich dann zum Beispiel dem Patienten sagen, na, da sind Sie jetzt wohl mit dem Abschied beschäftigt. Auf die Idee wäre er vielleicht alleine gar nicht gekommen, aber dann kommen solche Themen wie Verlusterfahrungen auf und dann sehen wir Parallelen, vielleicht sogar, die im Traum aufgetaucht sind oder in wie wir uns damit auseinandersetzen. Ich hoffe, das ist so einigermaßen klar geworden. Ja, genau. Also wir kreieren nicht den Traum in der Therapie. Das machen wir nicht. Aber wir nutzen ihn, um ein besseres Verständnis zu bekommen von bestimmten Aspekten der Persönlichkeit, der Affektregulierungsfähigkeit vom Patienten. Ja. Also ich kann Ihnen einen Traum von mir erzählen und der hat viel mit der politischen Situation, die hier jetzt in Deutschland gerade so hochkocht, ganz konkret der Nahostkonflikt, ne, und der steigende Antisemitismus. Und ich hatte dann vor einer Woche oder vor 10 Tagen folgenden Traum, war ein ganz kurzer Traum, ich war total irritiert. Ich sitze in einer Konferenz, in einer Besprechung und mir gegenüber sitzt Hitler in jungen Jahren, also wie ich mir vorstelle, dass er mit 20 ausgesehen hat, und eine Frau sitzt neben ihm. Und jemand sagt mir, das ist Herr und Frau Hitler. Und ich sage, das kann nicht sein, Herr Hitler hatte überhaupt gar keine Frau und die haben hier beide überhaupt nichts zu suchen. Das war mein Traum. Ne? Also da sieht man ganz viel von dem Tagesrest, da sieht man ganz viel. Genau, und was mich irritiert hat in dem Traum war, dass der so sympathisch aussah. Der hatte so braune Haare mit einer Tolle und der war ganz jung und glatt rasiert und hatte keinen Schnurrbart irgendwie. Aber es, ja. Und es hat mich irritiert, dass er irgendwie da war, wo ich anscheinend arbeite. Und dass quasi Menschen ihm begegnet sind, so als wäre das, ja, der darf hier sein, das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Jetzt können wir das jetzt natürlich nicht so hundertprozentig analysieren, aber ich habe es für mich dann quasi so analysiert, dass quasi der aufsteigende und aufkommende Antisemitismus und wie das Ganze sich wendet, ne, und zu ein Stück Normalität versucht zu werden, dass ich das versucht habe, im Traum zu bearbeiten. Mhm.
Ja, und dass auch scheinbar sympathische Menschen plötzlich antisemitisch sind.
Ja, danke schön, das war eine gute Deutung. Ja, aber, ne? Und deswegen ist es gut, über seine Träume zu reden mit anderen, die ihre eigenen Assoziationen reinbringen und sagen, stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, aber ja.
Ja. Ja, danke. So einen Traum zu teilen ist ja immer was sehr Heikles, also sozial heikel. Man weiß nie, was wird daraus gemacht, was macht der andere da draus? Wie wird es aufgenommen?
Es ist sehr intim und man löst sich ein Stück und ja.
Und Sie sind sicherlich nicht allein mit dem Traum.
Meinen Sie, andere träumen das auch?
Es gibt doch das Social Dreaming, wo gemeinsam Träume erzählt werden und geteilt werden. Und zwar wird der Traum dann nicht als Produkt des Träumenden verstanden, sondern eher als Produkt des Ganzen, genau, der Gesellschaft. Ja. Und Sie haben ja gesagt, Ihre Patienten schenken Ihnen Träume, wenn Sie in Therapie kommen, weil Sie wissen, dass Sie Analytikerin sind und jetzt haben Sie der Welt Ihren Traum geschenkt.
Genau.
Oder zumindest den Zuhörern.
Für mich ist Freud nach wie vor relevant, ja, also außer mit vielleicht der Wunscherfüllungshypothese, aber dass der Traum der Hüter des Schlafes ist, das machen wir jetzt neurobiologisch, gucken wir da noch immer hin, Verdichtung, Verschiebung, das Abwehrmechanismen, die kann man in den Träumen wunderbar nachvollziehen.
Und was heißt der Hüter des Schlafes? Woran beobachten Sie das?
Dass der Traum, wenn man aufhört zu träumen, dass die eine viel schlechtere Schlafstruktur haben, viel häufiger während der Nacht aufwachen. Das können wir ja dann über das Schlaf-EEG beobachten, wenn keine Träume aufgetaucht sind. Also von daher ist diese psychologische Hypothese, die Freud aufgestellt hat, das ja überhaupt nicht überprüfen konnten. Aber der hat das, ne, der hat ja daran, Hüter des Schlafes, daran hat er ja quasi, so ist er zum Unbewussten gekommen. Ne, dass ein unbewusster, konflikthafter Gedanke oder Vorstellung sich anheftet an einen Traum, also an etwas, das träumend ist, also wo ich zum Beispiel ein motorisch etwas ausführen will, was ich natürlich im Traum nicht will, im Schlaf nicht will, weil ich möchte ja weiter schlafen. Ich möchte jetzt nicht aufs Fahrrad steigen und Fahrrad fahren, sondern ich möchte da liegen, dann träume ich davon, als würde ich Fahrrad fahren oder würde ich rudern oder würde ich schwimmen und so weiter. Ne? Also das, diese Umsetzung. Also das ist jetzt ganz blunt gesagt, aber deswegen, und damit hütet, mit diesen halluzinatorischen Vorstellungen, hütet der Traum den Schlaf, weil ich muss es nicht motorisch ausführen.
Also das klassische Bild eines Wasserfalls, wenn wir nachts auf die Toilette müssten.
Naja, ob das dann verhindert, dass ich ins Bett mache, weiß ich nicht, gerade beim Wasserfall. Ja, genau. Aber quasi das, ja, aber ja, es ist die richtige Assoziation.
Gibt.
Genau. Ja. Ja. Mhm. Man ist weg davon gekommen, also quasi dieses Kaffeesatzleserei, also wenn ich von einem Pfahl träume, dann ist das etwas Fallisches, oder wenn ich von einer Büchse träume, dann träume ich von was Falsches. Also davon ist man weggekommen. Also das würde ich auch in meinen Therapien nie machen. Also wenn jemand mir von Büchsen erzählt, dann, dass ich dann sage, ah, haben Sie jetzt irgendwie erotische Träume oder sowas in der Art, sondern es geht mehr um die Assoziation, also diese 1:1 Übersetzung. Das war vielleicht mal en vogue, ja, vielleicht auch in den 1920er, 30er Jahren, aber das würde ich heutzutage weniger sehen.
Also der Träumer allein ist der Kenner seines Traumes.
Traumes letztendlich. Also wenn wir jetzt Hitler und der freundliche Hitler nehmen, ne, also da gibt es kein Symbol für, in so einem klassischen Sinne. Aber als Träumer oder auch als Zuhörer kann man sich dann seine Gedanken zu machen, was das bedeuten könnte.
Danke für das Gespräch, Frau Fischmann.
Wann habt ihr das letzte Mal einen eurer Träume erzählt? Dass wir eben einen persönlichen Traumbericht von Frau Fischmann gehört haben, ist etwas sehr Besonderes. Ich selbst habe meinen spontanen Einfall zu Frau Fischmanns irritierend sympathischen Hitler mit ihr geteilt. Glücklicherweise konnte sie meine Deutung annehmen. Denn eigene Träume zu erzählen ist äußerst heikel, weil man nie weiß, was die ZuhörerInnen daraus ziehen. Welches Licht wirft die Traumerzählung auf mich? Wird man aufgrund einer grotesken Erzählung pathologisiert oder für nicht ernstzunehmend erklärt? Was wird mir aufgrund meiner Traumerzählung zu- oder aberkannt? Der Konversationsanalytiker Jörg Bergmann stellte einmal fest, dass in seinen Transkripten aus vielen 100 Stunden natürlicher, also ungestellter Familien- und Paargespräche sowie anderen informellen Situationen, die er für eine Studie durchsah, nicht eine einzige Traumerzählung auftauchte. Wie kann das sein, wenn wir doch alle träumen? Als Sozialwissenschaftler, der das untersucht, was zwischen den Menschen passiert, muss Bergmann feststellen, dass der Traum zutiefst unsozial ist. Wir träumen immer allein und nur wir selbst kennen unsere Träume. Außerdem weiß jeder, der schon einmal einen wirren Traum versucht hat zu erzählen, wie schwer das mitunter sein kann. Wie kann also diese einzigartige Erfahrung an andere vermittelt werden? Also wie kann der Traum kommuniziert werden? Wenn wir miteinander sprechen, dann stoßen wir ständig auf interaktionale und somit sozial heikle Situationen, zum Beispiel das Beenden einer Unterhaltung am Telefon. Achtet doch einmal darauf, wie subtil man seinen Gesprächspartnern deutlich machen kann, dass man ein Gespräch nun beenden möchte und wie man sich wechselseitig dieser Beendigung vergewissert. Okay, also gut. Oder wenn man einem Freund eine Absage für eine Einladung geben muss, dann geschieht das, vorausgesetzt man möchte den anderen nicht vor den Kopf stoßen, mit vielen Verzögerungen, damit die unangenehme Botschaft, ach Mensch, schade, ich kann leider heute Abend nicht zum Essen vorbeikommen, behutsam im Ohr des anderen vorbereitet wird. Wir haben viele solche Lösungen für lokale kommunikative Probleme und müssen sie nicht jedes Mal neu erfinden. Wir wissen einfach, wie man solche Dinge tut. Nun bleibt aber die Frage, wie das kommunikative Problem einer Traumerzählung gelöst wird. Wie wird etwas erzählt, was man selbst manchmal schwer in Worte fassen kann, was sich logischen Abläufen entzieht, was unplausibel erscheint und was ein anderer nicht selbst auch als wirklich wahr und geschehen bezeugen könnte? Einige kommunikative Mittel und damit Regelhaftigkeiten für Traumerzählungen haben die Konversationsanalytiker Jörg Bergmann und Anzi Perekülle herausgearbeitet. Dabei geht es nicht darum, was der Traum bedeuten könnte. Es geht allein um die Frage, wie Träume erzählt werden. Die Mittel und Regelhaftigkeiten dienen dazu, die Traumerzählung als solche zu markieren. Sie dienen den Traumerzählenden zu verdeutlichen, dass es um eine subjektive Erfahrung geht. Gleichzeitig soll es aber auch eine Distanzierung zum Trauminhalt markieren. Man selbst steht seinen Träumen staunend gegenüber. Wie das kommunikativ umgesetzt wird, können wir anhand von Frau Fischmanns Erzählung wunderbar beobachten. Hören wir noch einmal rein.
Folgenden Traum war ein ganz kurzer Traum. Ich war total irritiert. Ich sitze in einer Konferenz, in einer Besprechung. Und mir gegenüber sitzt Hitler in jungen Jahren, also wie ich mir vorstelle, dass er mit 20 ausgesehen hat. Und eine Frau sitzt neben ihm. Und jemand sagt mir, das ist Herr und Frau Hitler. Und ich sage, das kann nicht sein. Herr Hitler hatte überhaupt gar keine Frau. Und die haben hier beide überhaupt nichts zu suchen. Das war mein Traum.
Regel 1. Die Erzählerin führt zunächst sich selbst als diejenige ein, die eine Erfahrung gemacht hat. Ich hatte. Sie spezifiziert sowohl den Zeitpunkt der Erfahrung, vor einer Woche, 10 Tagen, als auch den Erfahrungsmodus, Traum. Bei den Konversationsanalytikern Bergmann und Periküle liest man:
Die Markierung der nachfolgenden Darstellung als Traum ist ein charakteristisches Merkmal aller Traummitteilungen. Sie dient als Rahmung für die anschließende Rekonstruktion, die sich auf einen geschlossenen Sinnbereich bezieht, in der die Fraglosigkeiten der Alltagswelt verschwunden sind und die Gesetze der Logik ihre Geltung verloren haben.
Regel 2. Typisch für eine Traumerzählung ist, dass das, was nachfolgend erzählt wird, bereits vorher von der Erzählerin bewertet wird. Sie sagt, es habe sie irritiert. Solche vorgreifenden Charakterisierungen wecken nicht nur das Interesse der Zuhörer, sie zeigen auch, dass die Erzählerin selbst ratlos vor ihrem eigenen Traum steht. Regel 3. Wie in der Erzählung einer Geschichte führt die Erzählerin die Protagonisten ein, jedoch entspinnt sich keine Handlung. Die Pointe, das, was als irritierend benannt wurde, wird sehr schnell aufgelöst. Mir gegenüber sitzt Hitler. Zudem wirkt die Erzählung nicht wie eine Geschichte, sondern gleicht einer Sachverhaltsdarstellung. Ich bin da, der sitzt dort, die sagt das. Regel 4. Obwohl man selbst die Träumerin ist, verfügt man über ein limitiertes Traumwissen. Jemand sagt mir, zeigt, dass die Erzählerin nicht genau benennen kann, wer eigentlich zu ihr spricht im Traum. Auch die unklare Benennung der eigenen Verortung, Konferenz oder Besprechung sind typisch für Traumerzählungen. Bergmann und Periküle schreiben dazu:
Diesen Reparaturen und Reformulierungen, die ja bei der Rekapitulation einer Erinnerung prinzipiell nichts Ungewöhnliches sind, kommt eine besondere epistemische Funktion in der Wiedergabe eines Traumes zu. Wenn eine Sprecherin in der Darstellung ihrer Traumerfahrung ihre Beschreibungen fortwährend nachjustiert, durch Korrekturen anpasst oder auf lückenhaftes Wissen verweist, wird das so Dargestellte zu einem unabhängig von der Sprecherin existierenden Objekt, das in der Darstellung und in der Erinnerung immer nur näherungsweise erfasst werden kann. Nicht die Bezeichnung, sondern die Korrektur erschafft gewissermaßen das Objekt, welches sie korrigiert.
Durch diese Korrekturen wird der Traum als eine Art externes Objekt erschaffen. Damit wird das Erzählproblem gelöst. Die Träumerin und der Träumer kann den Traum als etwas ausweisen, was er oder sie selbst hatte, eine subjektive Erfahrung. Und es markiert den Traum als ein beobachtetes Ereignis, das sich der eigenen Kontrolle entzieht. Das zeigt sich bei Frau Fischmanns Traumerzählung an der Stelle, als sie nochmal ausführt, was sie so irritierend fand im Traum. Regel 5. Kontext. Traumerzählungen scheinen inhaltlich schwer anknüpfbar, weswegen Bergmann vermutete, dass sie in Alltagssituationen so selten zu finden sind. Dieses Problem löst Frau Fischmann hier, indem sie ihre Traumerzählung in das aktuelle politische Geschehen kontextualisiert. Nun haben wir darüber gesprochen, wie Träume erzählt werden. Wir haben gehört, wie wir kommunikativ das Traumerzählproblem lösen. Schauen wir doch nun einmal, wie Träume in der Psychotherapie erzählt werden. Auch wenn wir in Alltagsgesprächen nicht so häufig Traumerzählungen begegnen, so bieten psychotherapeutische Stunden einen reichen Fundus. Von Frau Fischmann haben wir gehört, wie die Arbeit in der analytischen Psychotherapie mit Träumen ablaufen kann. Assoziationen zu einzelnen Traumelementen werden gesammelt, gedeutet und in einen größeren Kontext der Erfahrungswelt des Patienten gestellt. Wie Träume in der Psychotherapie besprochen werden und wie wichtig sie genommen werden, hängt ganz von der therapeutischen Schule ab. In der Psychoanalyse und in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie sind sie ein wichtiger Bestandteil. Das folgende Beispiel zeigt, dass man selbst in einer Psychotherapie nicht sicher sein kann, was der Therapeut mit den Traumerzählungen anstellt. In einem publizierten Beispiel aus einer verhaltenstherapeutischen Sitzung wird deutlich, dass die Traumkultur der Patientin und der Therapeutin völlig gegensätzlich ist. In diesem Beispiel berichtet die Patientin von einer Traumserie, die sie bereits sehr oft hatte. Die Therapeutin befragt sie dazu und setzt damit Träume und Traumerzählungen als relevant für die Therapie. Nach 10 Minuten Befragung, in denen die Patientin angibt, häufig zu träumen und die Trauminhalte sie sehr beschäftigen, offenbart ihr die Therapeutin, dass sie selbst mit Träumen nichts anfangen kann. Das ist in diesem Fall nicht überraschend, da die kognitive Verhaltenstherapie keine Traumtheorie hatte, wobei hier in den letzten Jahren einiges an Veränderungen passiert ist. Für die Patientin aber muss es nach der langen Befragung sehr verwirrend und unerwartet gewesen sein. Im weiteren Verlauf dieser Psychotherapiestunde zeigt sich, dass die Patientin von dieser unerwarteten Wendung irritiert ist. Sie erzählt, obwohl sie von der Therapeutin gerade eine Abfuhr bekommen hat, noch einen Traum. In dieser Traumerzählung beschreibt sie, wie sie nackt im Wald gelegen habe, mit verbrannten Händen. Jemand käme vorbei, siehe sie an und machte kehrt, weil er erkannt habe, dass er ihr nicht helfen könne. Die Therapeutin versteht dies nicht einfach als eine Traumerzählung, sondern ein Kommentar auf das, was gerade zwischen ihr und der Patientin geschehen ist. Der Traum muss nicht gedeutet werden. Die Patientin deutet die Situation mit ihrer Traumerzählung selbst. Sie hat sich an der Therapeutin buchstäblich die Hände verbrannt. Die Therapeutin versucht, die Wogen zu glätten, indem sie nun selbst einen Traum von sich erzählt. Damit versucht sie auf der menschlichen Ebene eine Art Wiedergutmachung. Auf der professionellen Ebene unterstreicht sie jedoch ihre Unwissenheit zum Umgang mit Träumen. Dies ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir zwar träumen, aber sobald wir einen Traum erzählen, wird er Teil der Interaktion. Und damit wird der Traum zu etwas Sozialem. Ein anderes Beispiel, in dem der Traum eine ganz andere interaktionale Bedeutung erfahren hat, stammt aus einer Psychoanalyse, die bereits viel untersucht wurde. Amalie X. Amalie war eine damals 30-jährige Frau. Sie litt unter Depression und einem geringen Selbstwert. In den 500 Stunden psychoanalytischer Behandlung finden sich ungefähr 100 Traumerzählungen. Amalie berichtet ihrem Analytiker, wie sie sich vorgestellt hat, ihm ein Loch in den Kopf zu schlagen. Der Analytiker versteht dies nicht als aggressiven Angriff auf sich. Er begleitet ihre Erzählung durch einfühlsame Zuhörersignale und kleine Einfälle. Damit deutet er das aggressiv klingende Loch in den Kopf schlagen als Geste zärtlicher Zuwendung. Der weitere Verlauf der Stunde zeigt, wie sehr Amalie den Kopf ihres Analytikers mag, sie ihn beobachtet und oft an ihn denkt.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wie wir sehen, sind Träume nicht nur Schäume oder Beschäftigungstherapie unseres Gehirns. Was Träume sind, wie unterschiedlich sie verstanden werden und welche Bedeutung sie im Kontext einer Psychotherapie haben können, davon konntet ihr in unserer Folge einen Eindruck gewinnen. Sie haben mit uns zu tun und unseren Erfahrungen, die wir im Alltag sammeln. Und sie sind eine soziale Angelegenheit. Das heißt auch, dass sich ihr Sinn für uns meist erst dann erschließt, wenn wir sie mitteilen. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das auch ab und an einmal zu tun.
Schreibt uns gern. Ihr findet uns bei Instagram, Facebook oder sendet uns eine E-Mail an 50minuten@ipu-berlin.de.
Ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.